Hallo und herzlich willkommen bei Avoid Scratching. Wir haben sonntags morgens 9.30 Uhr und wir stehen hier schon bereit, um für euch eine neue Folge aufzunehmen. Und ich habe heute einen coolen Gast da, der sich die Zeit genommen hat, auf dem Sonntag früh mit mir zu quatschen. Hallo Daniela, kannst du mich hören?
Ja, ich höre dich gut.
Stark. Moin Daniela, wo hältst du dich gerade auf?
Zu Hause in Wien.
In Wien? Ja. Das heißt, wir haben gerade schön Deutschland und Österreich verbunden und wir wollen heute ein kleines bisschen quatschen, weil du kommst gerade vom Silk Road Mountain Race und das nicht einfach nur so, sondern du hast das Ding auch noch gewonnen. Und da will ich heute mit dir ein kleines bisschen drüber quatschen. Wir reden da von einer Strecke von 1863 Kilometer durch Kirgisistan. Kannst du mir mal erstmal erklären, wie kommt man überhaupt auf die Idee, sich für so einen Wahnsinn anzumelden?
Ja, ich würde mal sagen, jeder von uns ist etwas special, der sich da anmeldet. Also wir haben schon alle etwas im Hintergrund, eine gewisse Lust auf Abenteuer, eine gewisse Lust auf vielleicht auch Schmerzen und so weiter. Ich habe die erste Edition zufällig, bin ich darüber gestolpert und seitdem wollte ich das machen. Also es war 2018 und ja.
Hast du da jemals vorher schon irgendein Rennen gemacht oder hast du gesagt, ey, das sieht so geil aus, ich melde mich einfach an. Los geht's. Nein. Auf nach Kirgisistan.
Ich war 2012 selber in Kirgisistan, aber nicht mit dem Fahrrad, sondern so Backpacken. Und damals hat mir das Land schon super gut gefallen. Also die Natur und die Berge und es war einfach überwältigend. Und dann habe ich die erste Edition gesehen und bevor ich überhaupt in dieses Ultracycling reingekippt bin, weil es war ja 2020, wollte ich da mitmachen. Also es war einfach eine absurde Idee damals.
Vollkommen zu Recht, wenn man die Bilder sich anguckt. Das ist, also schon alleine auf den Bildern sieht es einfach umwerfend aus. Ich kann es mir eigentlich fast gar nicht vorstellen, wie es sein muss, da durch die Berge zu fahren. Jetzt hast du dich niemals vorher mit dem Thema auseinandergesetzt, wirklich eine Bikepacking-Reise zu machen oder warst du schon mal irgendwo unterwegs oder wie hast du dich darauf vorbereitet?
Ja, ich habe eigentlich meine erste Fahrradreise, sozusagen habe ich 2017 gemacht. Da war ich in Neuseeland und dachte mir, ich könnte mal mit dem Fahrrad durch ein Land fahren und habe mir ein gebrauchtes Fahrrad gekauft und bin einfach losgefahren. Ich konnte damals nicht einmal einen Platten flicken. Also ich war wirklich eine Anfängerin der Anfängerinnen. Und natürlich hatte ich irgendwann eine und dann habe ich einfach irgendwen gefragt und der hat mir erklärt, wie man es macht. Und seitdem weiß ich, wie es geht.
Ja gut, Neuseeland vielleicht, obwohl das ist auch sehr, kann auch sehr abgelegen sein, aber in Kirgisistan, wenn man da im Nichts steht und einen Platten hat, das kann schon einsam sein, oder?
Ja, ich hatte Gott sei Dank jetzt in Kirgisistan keinen. Aber natürlich muss man vorbereitet sein auf alle möglichen Eventualitäten, die auftreten könnten. Ich habe aber jetzt schon doch einige so Ultrarennen gefahren, alle in Europa bis jetzt. Darum ist natürlich nochmal ein Unterschied. Aber ja, man muss auf alles vorbereitet sein, aber man muss halt auch nicht das Schlimmste heraufbeschwören. Man hofft einmal das Beste. Ich glaube, diese Ultrarennen machen einen zu einem Optimisten, einen kompletten.
Oh, das ist gut. Normalerweise, jeden, mit dem ich mich bis jetzt unterhalten habe, hat mir immer nur halt natürlich von seinen schlimmsten Versionen erzählt und worauf man sich alles vorbereiten muss und was man alles dabei haben muss. Zum ersten Mal kommt hier mal ein bisschen was Positives an Vibes rüber, was die Vorbereitung angeht. Wie hast du dich denn vorbereitet, was das Equipment angeht?
Ich habe mir ein neues Fahrrad gekauft, zugegeben, ein Mountainbike, weil ich wollte unbedingt eine Federgabel haben. Einfach wegen den Händen, die halt durch diese Vibration, wenn man so viel Offroad fährt, einfach zerstört werden. Equipmentmäßig hatte ich sonst eigentlich die meisten Sachen schon von anderen Rennen, also was Taschen angeht und so weiter. Ich habe mir das Mountainbike, ein Standard-Mountainbike von Canyon gekauft und die einzige Änderung, die ich gemacht habe, war ein Vorderlaufrad mit einem Dynamo.
Ah, okay, ja.
Genau, und die restlichen Sachen hatte ich eigentlich alles, die ich dann einfach auf das Fahrrad draufgepackt habe. Also Schlafequipment. Doch, ich habe mir einen Gaskocher gekauft, den ich am Ende am Rennen nie verwendet habe.
Ja, das habe ich schon öfters gehört.
Also, war eine sinnvolle Investition. Sonst war die Vorbereitung Learning by Doing. Ich habe nicht wirklich trainiert. Ich bin jeden Tag in der Früh dreimal den Hügel raufgefahren, den wir da um die Ecke haben, was aber jetzt nur 300 Höhenmeter sind. Ist jetzt nicht die... Und auf der Straße, also keine Mördertour. Aber tägliches Training hilft oft mehr als eine Mördertour am Wochenende.
Also hast du eher jeden Tag ein bisschen, anstatt am Wochenende lange Touren zu fahren?
Ja, ich bin heuer, wie man ja wie man vielleicht in Deutschland nicht versteht, bedeutet dieses Jahr.
Ah, okay. Gut, das hätte ich jetzt gar nicht zuordnen können.
Dieses Jahr war ich ja einige Zeit auf den Kanarischen Inseln und da bin ich recht viel gefahren im Frühjahr. Bin dann auch den Gran Guanche Audax Gravel mitgefahren im März. Ja, und seitdem in Österreich war, bin ich so Wochenende schon ein bisschen rumgefahren, aber 1,5 Monate, bevor ich nach Kirgisistan gefahren bin, eben jeden Tag in der Früh den Hügel rauf. Und ich war halt auch noch 2,5 Wochen vor dem Start des Rennens in Kirgisistan und habe da noch das Land erkundet und trainiert.
Also jeden Tag so 900 Höhenmeter ist das Rezept, um Erster beim Silk Road Mountain Race zu werden.
Nein, es waren nur 300, weil einmal war nur 100.
Ach so, ich dachte 300. Okay, ja gut. Das ist ja noch besser. Du gibst heute richtig Mut mit. Das wird einigen Hörern sehr gut gefallen. Denn ansonsten ist es ja sehr durchtaktet bei vielen Leuten, die wirklich in harte Trainingseinheiten da gehen. Und so eine Version der Geschichte zu hören, ist auf jeden Fall für mich auch schon mal viel cooler. Das lässt mich hoffen. Aber erzähl doch mal ein kleines bisschen von Kirgisistan. Ich denke mal, die meisten Zuhörer, die jetzt gerade nicht beim Mountain Race mitgefahren sind, werden noch nie da gewesen sein. Was sind so die ersten Eindrücke von diesem Land?
Bishkek ist jetzt keine super tolle, schöne Stadt. Wenn man mal ankommt, also der Flughafen und Bishkek ist jetzt nicht unbedingt das, was man von Kirgisistan erwartet, sondern man muss aus der Stadt raus. Und sobald man nur eine halbe Stunde aus der Stadt raus ist, sieht man 4000 Meter hohe Berge.
Oh.
Also das, ich glaube 90% der Landesfläche liegt über 2500 Meter, wenn ich mich jetzt nicht irre.
Ah, krass, okay, ja.
Es ist sehr hoch. Es ist sehr unbevölkert teilweise. Es sind auch farblich ist es sehr intensiv. Wenn man so mit dem Fahrrad durch Kirgisistan fährt, ist alles dabei. Von grünen Wiesen bis zu hohen Gletschern. Es ist aber auch sehr unbewaldet. Durch das, dass vieles so hoch liegt, so wie wir es in Europa kennen, dieser Wald, den gibt es ganz, ganz selten.
Das heißt, man fährt über.
Das war für mich so der große Unterschied.
Komplett über offene Fläche.
Ja, sehr viel über offene Fläche. Es gibt dann auch eigentlich nichts, wo man sich so ein bisschen unterstellen kann, wenn es einmal so regnet oder ein Gewitter drüber zieht.
Und das Wetter, wie hat sich das verhalten? Bist du da relativ trocken durchgekommen oder hat sich erwischt?
Am Rennen Gott sei Dank schon. Davor hatte ich alles. Also davor habe ich in einem Gewitter gecampt auf 3000 Meter. War die einzige Nacht, in der ich wirklich Angst hatte. Hatte Regen, hatte Stürme, eigentlich alles. Aber Gott sei Dank, am Rennen war kein einziger Regen.
Was heißt Angst? Was für eine Situation hattest du denn da?
Ja, ich bin in meinem Zelt gelegen und bin aufgewacht und es sind Blitze über mir eingeschlagen.
Ah, okay.
Und das war doch ein bisschen so, okay, wenn jetzt ein Blitz in dieses Zelt einschlägt, dann ist vermutlich vorbei mit mir. Ich wusste es eigentlich nicht. Weil ich habe noch nie darüber nachgedacht.
Na, darüber habe ich auch noch nie nachgedacht, dass Blitze einschlagen könnten in dein Zelt.
Ja, und es war natürlich auch kein, wie ich vorher gesagt habe, es ist sehr unbewaldet, es ist auch keine Erhöhung irgendwo nebenbei.
Das heißt, du bist der höchste Punkt gewesen?
Ich war jetzt nicht komplett, weil noch ein Berg daneben war, aber schon der höchste Punkt auf einem Feld. Und das Fahrrad war daneben und die Metallstangen vom Zelt natürlich auch. Und ich dachte mir immer so, was ist, wenn da jetzt ein Blitz einschlägt, was mache ich?
Ja, okay, da kann ich absolute Panik nachvollziehen.
Ja, und dann, Gott sei Dank, ist das Gewitter vorübergezogen und ich bin am nächsten Tag inklusive meinem ganzen nassen Equipment weitergefahren.
Oh Gott, Gott sei Dank.
Zugegeben war mir in dieser Nacht auch noch sehr übel, weil ich irgendwas Falsches gegessen habe. Also ich habe mich 3-mal aus dem Zelt übergeben. Das war die schlimmste Nacht in Kirgisistan.
Oh Gott, ja, das kann ich mir vorstellen. Wenn sowas im Rennen passiert, ist natürlich eine hammerharte Sache. Da kann das ganz schön an der Moral ziehen. Aber damit bist du ja abgehärtet ins Rennen reingegangen. Hattest du denn überhaupt, wenn man jetzt so auf den ersten Platz fährt, hattest du das überhaupt drauf angelegt oder ist es aus Versehen passiert? Bist du da reingeraten?
Ja, wie vieles im Leben bin ich auch da reingeraten. Ich wollte es natürlich finishen, weil ich glaube, wenn man nicht diesen Willen hat, dann fährt man gar nicht hin. Aber mir war schon klar, dass es eine große Herausforderung ist und deswegen bin ich mit keinen Erwartungen reingegangen. Es war von vornherein, am Start bin ich gestanden und ich wusste, wenn ich es nicht finish, bin ich okay mit mir. Also ich habe damit Frieden geschlossen, es eventuell auch nicht zu finishen. Und dachte mir, schauen, was kommt. Ich wollte einfach eine schöne Zeit verbringen. Ja, und so war es eigentlich überraschend, wie dann plötzlich dieses Media-Team neben mir aufgetaucht ist und mir da eben die ganze Zeit gefilmt hat und irgendwie nicht wusste, was ich da machen soll.
Wusstest du bis dahin nicht, dass du auf Platz 1 fährst?
Doch, ich wusste es ab Checkpoint 1, weil da war Scotty und die hat ja aufgrund von Magenproblemen da aufgegeben.
Ah, okay.
Und die war ja davor Erste.
Und da hast du gewusst, ab jetzt bin ich auf Platz 1 und wenn mich keiner überholt, dann...
Genau.
Okay, aber von dahin ist ja noch eine lange, lange, lange Strecke.
Ja, da waren wir gerade mal bei 500.
Es sind 1863 Kilometer. Wie viele Höhenmeter hat man?
Circa 30.000.
Boah, ja, das ist schon knusprig. Aber du warst ja gewohnt, weil du ja jeden Tag 300 gefahren bist.
Ja, und Gott sei Dank muss man nicht alle fahren, weil viele muss man einfach erschieben. Das ist dann ein bisschen Abwechslung.
Ja gut, das bringt tatsächlich Abwechslung. Auch gut für die Hände, dann kann man mal anders greifen. Aber jedenfalls konntest du 300 Höhenmeter am Tag fahren. Ich habe hier gar nichts in der Nähe. Also ich bin in Norddeutschland, wir haben hier keinen einzigen Berg. Wir haben hier höchstens eine Hochbrücke, die hat 30 Höhenmeter. Also da müsste ich wirklich oft hochjuckeln, um alleine die 300 hochzukriegen. Du bist wie viele Tage unterwegs gewesen?
11 Tage und... glaube ich, 16, 17 Stunden.
11 Tage mit dir alleine?
Ja.
Was macht man da die ganze Zeit? Das ist ja schon echt eine ziemlich lange Zeit. Klar, man denkt wahrscheinlich an den Abend, man denkt an den nächsten Tag, aber was macht man 11 Tage lang alleine in Kirgisistan?
Ja, eigentlich denke ich sehr viel an das Hier und Jetzt.
Tatsächlich? Nicht an das Ziel?
Nein, nicht an das Ziel, weil das Ziel ist zu weit entfernt. Ich hatte einmal ein Rennen, da habe ich den ersten Tag sehr viel an das Ziel gedacht und mir ist es nicht gut dabei gegangen. Und ich versuche eigentlich immer an das Hier und Jetzt zu denken oder vielleicht noch an den Tag, also was ich circa heute noch machen könnte oder was ich jetzt gerade noch essen könnte. Aber generell versuche ich sehr viel an das Hier und Jetzt zu denken.
Aber was meinst du damit? Also tatsächlich, wie die Umgebung ist, hat man dafür überhaupt Zeit, während man da durchfährt oder... denkst du daran, dass du gerade schwitzt? Denkst du gerade, dass es hochgeht? Denkst du gerade, dass es runtergeht? Was sind die Gedanken, die dort durch den Kopf gehen?
Ich versuche mir schon, die Landschaft anzuschauen. Und ja, sehr gute Frage eigentlich, an was denkt man?
Oder war 11 Tage gar nicht so viel Gedanken im Kopf? Einfach nur nach vorne gucken und weitermachen.
Oft denkt man, glaube ich, auch an wirklich sehr wenig. Und was ich gar nicht denke, ist zum Beispiel, was danach kommt.
Also nachdem du gefinisht hast? Oder?
Genau, also ich bin immer nur in diesem Rennen.
Ja, was vielleicht ja auch ein Grund ist, warum man das macht, oder nicht? Weil alles,
ja, definitiv.
Alles andere ist ja egal. Es geht ja nur darum, diesen Tag zu bewältigen, die nächste Etappe zu machen und diese 11 Tage Fahrrad zu fahren. Und ansonsten sind ja alle anderen Probleme erstmal beiseite geschoben.
Ja, und was ich schon viel gedacht habe, ist, was halt so geschehen ist. Vielleicht am Vortag, also oder welche Sachen, die mich irgendwie geärgert haben. Also ich muss ja diesem Kerl, der erste Aufstieg war ja dieser Yipchik-Pass.
Ja.
Alle, die das verfolgt haben, haben ihn mitbekommen. Ich habe 8 Stunden das Fahrrad bergauf geschoben.
Okay.
Beziehungsweise mehr gehoben, weil da ist ja was nicht mal schiebbar, sondern man muss es eigentlich so vorschieben und versuchen nachzusteigen, ohne wieder zurückzurutschen.
Und wie weit kommt man in 8 Stunden, wenn man das...
Ja, 4.200 Meter.
Oh, das ist nicht viel.
ja, bei 3.000, glaube ich, haben wir gestartet. Oh. Also es geht langsam voran. Genau, da fast am Ziel oben ist so ein anderer Fahrer gekommen und meint so, oh, how many female riders will scratch because of that?
Und das hat dich wahrscheinlich geärgert.
Es hat mich dezent geärgert, weil man kann ja fragen, wie viele würden überhaupt aufhören, weil der ist natürlich, es war jetzt kein schöner Start. Aber ja, ich hatte danach den ganzen Tag Zeit, mich darüber innerlich aufzuregen und zu überlegen, was ich ihm eigentlich hätte sagen sollen in dem Moment. Also es hat mich definitiv ein paar Stunden beschäftigt. Also muss man ihm dafür endlich danken.
Vielleicht war das sein einziger Gedanke. Hoffentlich war das sein einziger Gedanke dabei, dich zu motivieren.
Ja, genau. Ja, und sonst, was er vielleicht isst, ich glaube, ich denke auch sehr viel an Essen.
Und was hast du da so gegessen? Was kam dir so unter die Flinte?
Ich habe, wenn ich in Restaurants gegangen bin, eigentlich nur Suppen gegessen. Weil.
Also es gab genug Punkte, wo man was Warmes zu essen bekommen hat, oder?
Ja, wenn man halt durch so Ortschaften kommen ist, dann ist es quasi so Kaffeehäuser, Bars oder halt Restaurants gegeben. Und wenn ich da wo reingegangen bin, habe ich mir eigentlich immer Suppe bestellt. Weil eine Suppe ist erstens nicht dehydrierend. Also du bekommst schon sehr viel Wasser. Dazu gab es immer so Weißbrot, das kann man gut eintunken. Und Suppen sind meistens frisch.
Ja.
Also wenn du an die Bakterien denkst, sind meistens frisch, lang gekocht. Und haben auch, weiß nicht, Elektrolyte, wenn es halt so, gibt es halt so, ja, so Fleischsuppen oder Nudelsuppen. Und vielleicht bin ich deswegen gar nicht krank geworden.
Sehr gut.
Und hat man meistens dann, wenn sie gut geschmeckt hat, eine zweite Portion bestellt.
Aber da trifft man dann also doch noch auf Leute, auch im Nichts von Kirgisistan.
Ja, an den Checkpoints war es auch immer sehr nett. Da gab es auch immer Essen und auch die Möglichkeit zu übernachten.
Also, das ist nämlich jetzt auch noch eine Frage, wie läuft das überhaupt ab mit der Übernachtung? Hast du denn immer irgendeine Zivilisation gesucht, wo du dich daneben packst und sagst, hier lege ich mich hin, weil hier sind andere Leute, oder eher im Nichts?
Eher im Nichts. Ich bin eigentlich ein Fan davon, einfach irgendwo zu schlafen, weg von Menschen. Eine Nacht in einem Hotel, das ich zufällig in einem Ort um 11 Uhr am Abend gefunden habe. Und sonst wirklich neben der Straße eben nichts. Wenn ich eigentlich müde geworden bin, dann...
Hat das auch was mit Sicherheit zu tun? Also hast du dich irgendwann mal auf der Strecke mulmig geführt, weil da irgendwelche Leute unterwegs waren? Also ich meine, man ist ja alleine im Nichts in einem fremden Land unterwegs. Da gehen ja vielleicht einem auch mal Gedanken durch den Kopf, dass man irgendwie überfallen wird oder was auch immer.
Ja, wollte ich mich einen Abend wohin legen, und dann sind zwei so... Männern auf Pferden vorbeigekommen, die eigentlich nur fragen wollten, was ich da mache, verständlicherweise, weil da legt sich einfach einer mit einem Fahrrad irgendwo neben die Straße. Und ich spreche etwas Russisch, aber leider nicht gut genug, um ihnen verständlich zu machen, was ich da gerade mache. Und bin dann einfach weitergefahren, noch 2-3 Kilometern, habe mir in den nächsten Straßenkram sozusagen gelegt.
Okay,
aber sonst im Allgemeinen hatte ich da überhaupt keine negativen
Gefühle. Hast du da... Also wirklich auch von niemandem anderen was gehört? Weil das macht mir immer so ein bisschen Gedanken, weil er hat überhaupt nichts mit Unterstellung von irgendwelchen, dass da irgendjemand jetzt hinter einem her wäre oder was auch immer. Aber es ist ja nun mal so, wenn man irgendwo so lange unterwegs ist, ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass man auf Arschlöcher trifft, auch einfach mal gegeben. So, und so ein bisschen Gedanken mache ich mir jetzt bei der Planung vom Atlas Mountain Race darum, wen trifft man da unterwegs, was könnte einem passieren? Und hast du solche Gedanken einfach ausgeblendet und bist einfach durchgefahren, oder gibt es dazu auch gar keinen Anlass?
Ich persönlich blende sie aus.
Sehr gut.
Ich glaube, es gab auch heuer, was so Schlafplätze angeht, keine Probleme. Und natürlich, man hat den Tracker mit. Der Tracker ist ja so eine Geschichte, weil jeder weiß, wo du bist. Was einerseits gut und andererseits auch schlecht ist. Das hat ich manchmal im Gedanken, sage, okay, es weiß jeder, dass ich hier bin. Gleichzeitig, die lokale Bevölkerung interessiert sich dort für dieses Rennen eigentlich wenig.
Ja, klar.
Und ich habe mir meistens so um 10 am Abend irgendwo hingehaut, und man ist meistens auch ich bin meistens zu erschöpft, um mir darüber noch Gedanken zu machen. Ich bin froh, wenn ich da meine Matte aufgeblasen habe und einen Schlafsack ausgerollt habe und einfach mich hinlegen kann und mich ausruhen kann.
Und wie war dein Schlafsetup? Hast du ein Zelt aufgebaut oder wirklich nur Matte und Schlafsack?
Ich hatte das Außenzelt mit von meinem Zelt, falls es regnet. Mhm. Und sonst habe ich, aber jetzt am Rennen hatte ich nur einen Schlafsack, eine Matte und einen Bivy-Bag, den ich noch drüber gezogen habe.
Und das reicht vollkommen aus? Weil das kann,
ich hatte auch noch eine.
Es kann ja in Kirgisistan doch relativ kalt dann auch werden, wenn man da oben auf den Hochplateaus ist.
Ja, ich hatte auch eine Daunenhose mit. Also ich habe kalten Nächten mit Daunenhose, Daunenjacke, alles was ich hatte, und eben den Bivy-Bag noch geschlafen, und es war eine Nacht am Arabell-Plateau, war es kalt. Da hatte ich dann aber auch nur 4 Stunden mich ausgeruht und bin einfach um 3 weitergefahren, weil mir zu kalt.
Das geht ja alles. Das klingt ja wirklich einfach, als hättest du perfekte 11 Tage gehabt.
Naja, also was ist schon perfekt?
Naja, aber gibt es negative Dinge zu berichten?
Na.
Also bis jetzt klingt das alles danach, als wärst du ziemlich gut durchgekommen und hättest überhaupt keine Probleme gehabt.
Ja, es gab den ersten Tag, den Yipchik Pass. Ja. Etwas, Nelson etwas angeschrien hat. dann gab es einen Stretch von 40 Kilometer massiven Gegenwind, der nicht schön war.
Das zehrt an der Motivation, das ist klar. Wenn man null vorankommt.
Und dann, also mein schlimmster Moment war kurz vor Checkpoint 3. Da ging es zum Son Cool Lake rauf. Und man denkt, man ist schon oben am See. Jetzt ist man eh schon da und dann kamen 25 Kilometer am See entlang und es nur so Washboardstraßen waren. Also diese, wie man so Sandstraßen im Grunde, die so von Autos so zusammengefahren sind.
Ah, okay.
Ich weiß gar nicht, was der deutsche Ausdruck dafür ist.
Da.
Diese, wo da so Rillen drin sind. Ne?
Weiß ich auch nicht, wie man die nennt.
Also auf Englisch sagt man Washboard Roads immer. Und, und dann ist schon dunkel geworden und ich bin an dem Checkpoint angekommen. Habe ihn erst nicht gefunden, weil die Koordinaten irgendwie 100 Meter entfernt davon waren. Es war finster. Und ich war, ich bin angekommen und da meinte einer von den netten Leuten dort, wirklich netten Leuten, auch so, oh, finally! Und ich war so, oh, lass mich in Ruhe mit deinem Finally. Hab das Fahrrad am Boden geschmissen, hab durch die Gegend geschrien, hab gegen das Fahrrad getreten. Und ja, es war wahrscheinlich mein schlimmster Moment. Und dann kam einer der Volunteers her und meinte so in einem ganz ruhigen, netten Ton, do you want a cup of tea? Und ich wusste gar nicht, was ich sagen sollte, weil es war einfach zu nett von ihm, nachdem ich da diese Show abgezogen habe.
Na gut, ich glaube, dass jeder solche Momente schon durchlebt hat, wo man einfach alles gibt und man kommt einfach nicht voran. Und das zieht natürlich an der Motivation wie nichts Gutes. Das Wichtigste ist, dass man da sich wieder rauszieht aus solchen Sachen, weil es muss ja weitergehen. Man kann ja nicht anhalten an der Stelle. Ab da muss es immer noch sehr, sehr viel weitergehen. Wie viel hast du denn geschlafen und bist du viel durch die Nacht gefahren?
Ich versuche genug zu schlafen, weil ich hatte auf anderen Rennen schon so Halluzinationserfahrungen und am Fahrrad einschlafen Erfahrungen und das wollte ich in Kirgisistan nicht.
Erzähl mir davon. Wie hast du das gemerkt, dass du Halluzinationen gekriegt hast? Was hast du gesehen?
Ich hatte aus einer Felswand hat sich ein massives Einhorn entwickelt einmal.
Okay, ja, das nenne ich eine handfeste Halluzination.
leider konnte ich kein Foto davon machen, aber die Halluzination, das war, also im Nachhinein kann man drüber lachen, aber eigentlich ist es schon irgendwie krass.
Ja, ist schon krass, auf jeden Fall.
Und in Frankreich habe ich meinen Elefanten gesehen.
Na gut, aber das könnte ja vielleicht eventuell sein. Vielleicht war ein Zoo auf der Seite.
Ja, leider war kein Zoo, sondern nur ein Heuhaufen, der plötzlich Elefant war. Und ich hatte, und das würde ich ja meine eher krasseste Halluzinationserfahrung beschreiben, ich bin eine gerade Straße entlang gefahren und plötzlich habe ich auf dieser Straße eine Unterführung gesehen. Und ich habe gebremst in dem Moment und in dem Moment war mir klar, diese Unterführung ist nicht da. Also es waren so Treppen vor mir, sozusagen, die so unter dem Bahnübergang irgendwie durchgehen.
Das sind ja schon echt handfeste Halluzinationen. Also das sind ja wirklich Punkte, die man dann da erreicht hat, wo man auch sagen müsste, also der Körper ist jetzt am Ende und täuscht einen vor. Wie gehst du denn also eigentlich damit um? Also wie sagst du, wann ist für dich jetzt persönlich Schluss? Und wann sollte auch persönlich Schluss sein?
Bei diesem Rennen, wo ich diese Halluzinationserfahrung hatte, bin ich, glaube ich, über die Grenze hinausgegangen, wo ich wirklich schlafen hätte müssen.
Ja. Wie lange warst du da wach?
Ich habe einfach jede Nacht nur so 2-3 Stunden wahrscheinlich geschlafen und war auch nie wirklich gescheit geschlafen.
Eher so ein Wachschlaf, so ein
Rumgelegen. Ich habe da viele Powernaps damals gemacht. Und mir war klar, in solche Situationen will ich in den Kirgisistan nicht reinkommen, weil es macht mir keinen Spaß.
Ja. Das verstehe ich halt auch immer. Also ich verstehe ja den ganzen Renngedanken, aber gerade in so einem Bereich, wo man eigentlich nur finishen will, finde ich es immer ein bisschen merkwürdig, dass die Leute so hart über ihre Grenzen rübergehen und sich damit ja auch gefährden im Nichts.
Ja, es ist vermutlich so ein unfassbarer Wille, dass man was unfassbar schnell und nicht schnell, aber einfach wirklich finishen will. Damals, da war ich auch so getrieben davon, dieses Rennen zu finishen, hätte alles gemacht, das zu finishen, hätte mir ein neues Fahrrad auf der Strecke gekauft.
Okay.
Und das hatte ich jetzt in Kirgisistan überhaupt nicht. Ich bin am Start gestanden und ich war damit für mich in Ordnung, eben es nicht zu finishen. Und vielleicht ist es deswegen auch so gut gelaufen, weil ich so locker drangegangen bin und es hat mir, bis auf diese drei Situationen, die ich vorher erzählt habe, durchwegs Freude bereitet.
Ja, das ist vielleicht tatsächlich ein Teil der Einstellung. Also wenn man nicht zu verkrampft rangeht, dass es dadurch dann lockerer geht.
Ja, also das ist jetzt auch meine Erfahrung.
Das ist ja auf jeden Fall dann ein guter Tipp für unsere Hörer, dann immer alles ein bisschen lockerer angehen. Wie bist du denn dort damit umgegangen? Hast du einfach immer, wenn du müde warst, hast du hingelegt, bist du viel durchs Dunkle gefahren? Wie hast du dich fortbewegt?
Ich habe versucht, immer wenn ich müde war, einen Schlafplatz zu suchen und so 1-2 Stunden in die Nacht reinzufahren. Und wenn jetzt nicht gerade ein Checkpoint dann auf mich gewartet hat oder sonst was, habe ich immer so um 10, 9, 10 mich irgendwo hinkaut. Und dort halt bis 4, sowas genächtigt. Weil dann hatte ich so 1-2 Stunden oder 2 Stunden am Abend im Dunkeln zu fahren und dann in der Früh wieder so 2 Stunden im Dunkeln, was, finde ich, für mich gut geht. Dann hat man nie dieses, weil es ist auch besonders Offroad-Fahren im Dunkeln halt nochmal eine andere Geschichte als auf der Straße im Dunkeln zu fahren. Es ist einfach viel anstrengender.
Ich hatte tierischen Respekt vor, vor allem, also wenn das jetzt die Heimstrecke hier irgendwie ist und man kennt die ungefähr und man ist die schon 3-4 Mal gefahren, dann kann man das ja ungefähr einschätzen. Aber gerade in Kirgisistan, wo du nicht weißt, was um die nächste Ecke ist oder was um die nächste Bodenwelle rum ist, ist es ja schon irgendwie auch eine respekteinflößende Situation, da durchs Nichts zu fahren.
Ja, deswegen habe ich versucht, eben 2 Stunden am Abend, 2 Stunden in der Früh im Dunkeln zu fahren und dann, man sieht ja auch mehr. Auch mir gefällt es ja, in der Nacht zu fahren. Ich bin ja ein großer Fan von Nachtfahrten. Ich hatte wahrscheinlich die schönsten Momente auf Rennen in der Nacht.
Wieso? Weil es nicht so warm ist? Oder?
Na, weil es...
Oder was fasziniert dich daran?
Ich finde, die Nacht bringt so eine gewisse Stimmung mit. Man ist noch fokussierter auf das, was man macht. Weil... Man ist auf so einem Rennen schon fokussiert auf das, was ich im Moment mache. Ich fahre diese Straße entlang. Aber in der Nacht sehe ich ja nicht einmal nur links und rechts. Da bin ich eigentlich nur auf diese 10 Meter oder so vor mir fokussiert. Und es ist sehr ruhig. Also ich hatte letztes Jahr am Gran Guanche Trail im letzten November, bin ich über Nacht über den Teide auf Teneriffa gefahren. Und es war Vollmond. Es war so ein Weg, den ich da entlang gefahren bin. Und also ich wollte jetzt ja keine Pause machen, aber ich musste mich da einfach für 10 Minuten hinsetzen und diese ganze Szenerie so irgendwie für mich einfangen, weil es war komplett leise, es war eine unfassbare Stille und dann dieser Vollmond und so ein bisschen sieht man so Schattierungen von der Landschaft und kann so ein bisschen, sieht die eigentlich, aber sieht sie nicht ganz genau, also hat ein bisschen Fantasie dabei, sich vorzustellen, wie es eigentlich so ausschaut. Dumm, es hat für mich irgendwie so eine Faszination, so diese durch diese Nacht zu fahren.
Wenn, jetzt wo du das gemacht hast, hast du natürlich ein klitzekleines Problem. Das ist ja jetzt schon eigentlich so einer der Königsstrecken im Ultracycling. Was kommt denn jetzt? Was passiert noch nach dem Silk Mountain Race?
Ja, eine sehr gute Frage.
Denn Kirgisistan zu durchqueren ist ja schon einfach heftig und danach kommt nicht mehr viel. Gibt es irgendetwas, was bei dir noch auf der Liste ist an Rennen, wo du sagst, da habe ich richtig Lust drauf?
Ja, die Liste ist lang. Es gibt viele Rennen, die ich gern fahren würde. Besonders auch Rennen in Ländern, die ich nicht kenne, Strecken, die ich nicht kenne. Ja, also ich bin offen für alle möglichen Sachen. Ich möchte nächstes Jahr mit einer Freundin gemeinsam ein Rennen fahren. Wir wissen noch nicht, ob ein paar oder beide, aber wir wollen eins gemeinsam fahren. Ja, es gibt viele Ideen, aber ich habe mich noch für nichts entschieden, was ich nächstes Jahr machen möchte.
Kannst du uns ja auf dem Laufenden halten. Als Pärchen zu fahren, habe ich auch überlegt, finde ich aber irgendwie ein kleines bisschen schwierig. Wenn es um Tagestrips geht oder mal ein Wochenende, finde ich das alles voll okay. Ich habe nur die Vermutung, dass man sich... Es ist ein zweischneidiges Schwert. Also auf der einen Seite kann man sich natürlich wunderbar unterstützen und wenn es mal ein Moralloch gibt, kann man sich gegenseitig da raushelfen. Das andere ist aber, dass man einem natürlich auch ein kleines bisschen auf den Senkel gehen kann. Also man muss sich schon gut verstehen. Denn das Schlimmste, finde ich, ist, wenn ich selber noch richtig viel Kraft habe und gerade richtig motiviert bin, und dann einen Anker quasi hinter mir herziehe, weil der andere Partner gerade im Loch hängt und man dann dafür mehrere Kilometer den hinter sich herziehen muss. Also das finde ich, ist schon irgendwie, davor habe ich fast noch mehr Respekt, als alleine durch die Wüste zu fahren oder durch Kirgisistan zu fahren. Wen würdest du denn da mitnehmen?
Na, da bin ich voll bei dir. Aber es wäre halt eine neue Herausforderung, was Neues zu versuchen.
Das stimmt.
Das wäre eher so meine Idee dahinter. Aber das Tolle an diesen Ultrarennen ist ja auch, ich kann Stopp machen, wann ich will. Ich kann schlafen, wo ich will. Ja. Ich kann jeden Moment machen, was ich will. Drum ist es halt, in einem Paar zu fahren, fällt genau das weg. Und man muss sie absprechen in Situationen, wo man vielleicht einfach nicht mehr sprechen will.
Ja, genau. Und man kann halt nicht immer bei sich nur sein und bei dem Moment, weil der andere auch noch da ist und seinen Moment mit einem teilen will. Und da muss man, glaube ich, schon eine Vertrauensbasis haben und eine gewisse Art und Weise, miteinander umzugehen. Und das kann auch ganz schnell, glaube ich, nach hinten rausgehen. Da könnten Beziehungen, die ich auf jeden Fall habe. Also mir fallen nur drei Leute ein, mit denen ich das irgendwie machen würde und ich weiß nicht, ob die das überstehen würden. Also ich kriege auch eine gewisse Laune, wenn ich lange unterwegs bin und auch einen gewissen Biss, wo ich sage, dass den Punkt will ich jetzt noch erreichen, ansonsten bin ich nicht mit mir selber einverstanden. Und wenn ich den da nicht kriege, weil jemand anderes sich da reinhängt, ich glaube, da ist mein Ego steht mir da ein bisschen auch im Weg. Oder ich weiß nicht, ob es Ego ist. Ich glaube irgendwie, dass es was anderes ist. Also, aber irgendwie steht man sich da, glaube ich, ein bisschen im
Weg. Ja, da muss man sich voll drauf einlassen, das einfach gemeinsam zu machen. Da muss man,
ja,
ich glaube, mit einem anderen Mindset reingehen als dem, was man jetzt so solo in so ein Rennen geht.
Das stimmt. Hast du noch irgendeinen Tipp an Sachen, die man am Fahrrad haben sollte, die man mitnimmt? Wir haben schon gehört, Gaskocher ergibt keinen Sinn. Hast du nicht einmal benutzt? Oder meinst du, man sollte ihn trotzdem dabei haben?
Das ist sehr persönlichkeitsabhängig, würde ich sagen, weil einige von den Leuten waren voll happy über ihren Gaskocher und haben sich jeden Abend was gekocht.
Ja.
Aber ich fahre gerne so lang, bis ich einfach müde wäre und dann habe ich keine Lust, da diesen Gaskocher auszupacken und irgendwas noch warm zu machen. Da würde ich.
Ja, aber wenn du keinen Checkpoint erreicht hast, was hast du dir denn zu essen? Was hast du denn zu essen dabei?
Brot gegessen oder irgendein Stück Käse. Sehr gerne auch so Joghurt-Drinks oder Kefir, wenn ich es irgendwo gefunden habe. Einfach irgendwas Kaltes. Und was in Kirgisistan auch noch möglich ist, sie haben überall auch diese Heißwasser. Kocher sozusagen, wo sie halt Tee oder so draus machen. Man kann einfach irgendwo reingehen und sich da sein Prepared Meal so vorbereiten schon unterwegs und das dann eigentlich mitnehmen für den Abend. Habe ich nicht gemacht, aber ist eine gute Idee. Wenn man vorher durch einen Ort kommt.
Hattest du denn sowas überhaupt dabei? Also irgendwie so Astronautennahrung? Irgendwie Spaghetti? Irgendwas?
Ja, lustigerweise hatte ich zwei Stück mit, weil ich da vor dem Rennen Leute kennengelernt habe, die am Weg heim waren und gemeint haben, das brauchen wir nicht mehr, willst du das haben? Und ich hatte es mit und ich habe es am letzten Abend, habe ich schon um 6 Uhr Schluss gemacht, weil ich zwei andere Campen gesehen habe, vor dem Shamshi-Pass noch, vor dem letzten Pass. Ich sage so, jetzt ist die Zeit. Und ich habe das einzige und erste Mal diesen Gaskocher verwendet, weil ich habe alle diese Prepared Meals gegessen mit den zwei anderen und wir haben da sozusagen ein Last Supper gemacht, bevor wir am letzten Tag das Rennen dann beendet haben. Und da habe ich das alles aufgegessen, aber es war nicht notwendig. Es war mehr, dass ich es einfach nicht mit heimbringen wollte.
Ja, ein bisschen Gepäck noch loswerden.
Ja, aber
ist ja auch gut für den letzten Pass, noch mal ein bisschen Kilo abzuwerfen.
Und es war sehr gut. Also es hat gut geschmeckt. Green Curry isst man sonst auch nicht. Mexican Green Curry oder irgendwas war.
Oh, ist aber auch eine gefährliche Kombination. Kurz vorm Schluss sich noch einen Mexican Green Curry reinzuhauen. Also, das ist auch eine mutige Entscheidung, die man erstmal treffen muss.
Ja. Ja, gut war auch das, ich hatte so Kartoffelpüree im Pulver mit. Das ist natürlich super, weil kann man sogar mit kaltem Wasser essen. Ist nicht unbedingt ein Festmahl, aber.
Naja.
Essbar ist alles.
Ist ja so eine Kindheitserinnerung, die man sich da dann warm macht in Kirgisistan. Also ich bin ja großer Fan davon. Vielleicht jetzt nicht mit kaltem Pulver, das habe ich noch nicht ausprobiert, aber grundsätzlich schon gar keine schlechte Idee. Ja, das sind alles gute Tipps. Aber wir brüsten ja, das ist ja das Format, mit jeder Folge stellen wir einen ultimativen Tipp auf, den meine Gäste, meine Experten den Hörern mitgeben, um einen Ultracycling-Race zu fahren. Und jetzt, wenn du mal deine Erfahrung durchdenkst, auch nicht muss jetzt nicht nur mit dem Silk Road Rennen sein, sondern insgesamt, was ist dein Tipp fürs Ultra Cycling?
Mein Tipp fürs Ultra Cycling.
Also wenn du da jetzt Probleme hast, könnte ich dir dabei helfen, eins zu finden, weil ich finde, du hast schon was ganz Feines gesagt, und zwar entspannt an die Sache rangehen. Nicht dieses Verkrampfen, sondern mit dem Kopf einfach, ich will das nur finishen und damit locker und flockig rangehen, anstatt zu verkrampft loszuhauen.
Ich würde auch jedem, also jeder, der sowas noch nie gefahren ist und die Idee hat, sowas zu fahren, aber sich vielleicht nicht traut, ja, würde ich sagen, melde dich einfach an. Weil sobald du dich angemeldet hast, lauft es so dahin. Weil danach fängst du so langsam an, dich vorzubereiten. Das ist die Anmeldung, glaube ich, ist der schwierigste Punkt.
Die dauert.
Weil wenn du darüber hinaus bist, ja, okay, dann irgendwie kommst du schon zu dieser Startline hin mit dem Fahrrad. Und das ist auch so, es interessiert sich ja, es hört sich jetzt blöd an, aber es interessiert sich niemand für dich. Also,
ja.
Das erste Rennen, das ich gefahren bin, hatte ich so eine Panik, dass Leute sehen, wie langsam ich bin auf dieser Map. Weil ich habe diesen Tracker und jeder sieht, wie langsam ich bin. Es interessiert sich niemand für dich. Also es ist für jeden egal, ob du langsam oder schnell bist. Es interessiert nur dich und vielleicht deine Freunde und deine Familie.
Ja.
Also
die interessiert das, ob du noch lebst und dich
genau,
noch bewegst.
Genau, aber auch die interessiert dann, ob du schnell fahrst. Also diese
nee,
Panik, in Anführungsstrichen, die ich irgendwie hatte, ich bin so langsam und oh mein Gott, jeder sieht, wie langsam ich bin, war vollkommen unbegründet, weil am Ende habe ich das erste Rennen, das ich gefahren bin, gefinisht und es hat mir super viel Spaß bereitet und das war das Wichtigste. Also mach einfach, weil es kann nichts passieren. Das Einzige, was passieren kann, dass du am ersten Tag schon aufhören musst, ja, und dann ist das so.
Dann hast du einen guten Urlaub in Kirgisistan.
Genau, aber dann hast du auch was gelernt. Also sogar damit, dass du am ersten Tag aufhörst, hast du was gelernt.
Und das ist dann die beste Lektion wahrscheinlich auch für die zweite Anmeldung.
Sicher.
Also du meinst, es macht auf jeden Fall auch süchtig.
Ah ja. Ja, also ich würde es nicht sagen leider, aber es macht definitiv süchtig und man trifft...
Man könnte sich natürlich einfachere Hobbys suchen, zum Beispiel Tennis oder Badminton, dann ist man da um die Ecke in der Halle und spielt da. Das Problem am Ultracycling ist ja, dass man doch immer sehr lange unterwegs ist und meistens irgendwo hinfährt, wo man vorher noch nicht war und was weit weg
ist.
Ja,
es macht auch süchtig, weil man irgendwo auch immer wieder die gleichen Leute trifft. Sobald man,
ist das so? Ist das eine eingeschworene
Community? Ich würde sagen, nicht sagen eine eingeschworene, aber die Leute wiederholen sich sehr. Beziehungsweise dann kennt man schon eine, zwei und sagt, hey, und dann kommen natürlich auch Ideen. Sagt, hey, dieses Rennen habe ich gesehen, was hält das davon? Ich sage, ah, schaut cool aus, melden wir uns an. Und dann triffst du wieder ähnliche Leute. Und die meisten Leute haben doch ein sehr ähnliches Mindset und sind super offen und lustig. Also ich habe auch schon Freunde kennengelernt sozusagen, die ich vielleicht jetzt nicht oft sehe, weil sie in anderen Städten leben, aber mit denen ich sehr viel in Kontakt bin, die ich nur übers Ultracycling kennengelernt habe.
Es ist ja auch irgendwie, man geht ja komplett durch die gleichen Leiden. Das schweißt ja wahrscheinlich auch so ein bisschen zusammen.
Ja, man geht durch die irgendwo gleichen Leiden, aber man erlebt komplett was anderes irgendwo. Ich habe da mal mit einem Freund drüber diskutiert, weil wir haben uns auf der Strecke nie gesehen. Und wir sind sogar noch andere Routen gefahren. Aber man hat das irgendwo doch das Gleiche erlebt, ja. Obwohl man komplett was anderes erlebt hat. Diese x Tage lang. Und natürlich, es schweißt zusammen und man hat sich auch was zu erzählen.
Ja, das auf jeden Fall. Also ich habe ja früher viel Triathlon gemacht, beziehungsweise mache ich es auch immer noch. Was mich da eigentlich immer genervt hat, ist, natürlich hat man da auch viel zu erzählen und ist auch ein gemeinsames Erlebnis, aber gerade beim Fahrradfahren ist ja viel einfach nach unten gucken. Also das Schöne am Ultracycling ist, dass man einfach so viel erlebt in den Tagen. Man guckt immer nach vorne, man muss nach vorne gucken und dadurch nimmt man einfach sehr viel auf und kann in dem Moment sein. Das ist, glaube ich, eine der schönsten Sachen.
Ja, und weil es geht ja auch im Ultracycling jetzt nicht gegeneinander. Also vielleicht wollen die ersten fünf dieses Rennen gewinnen. Mhm. Aber der Rest der Leute will es einfach nur finishen für sich selbst oder so schnell wie möglich für sich selbst sein. Und damit entsteht ja auch eine Art von Gemeinschaft. weil man freut sich über jeden anderen, der es gefinisht hat, und man heißt die Leute, erwartet Leute im Ziel und freut sich mit jemandem und stoßt mit jedem an, egal ob er es in 10 Tagen, in 11 oder 12 Tagen gefinisht hat. Und damit.
Weißt du, wie lange der längste gebraucht hat? Also wie lange kann man für die Strecke da?
Es war 15 Tage.
15 Tage, okay, also. Aber hast du da noch 4 Tage gewartet, bis der letzte da war? Oder wartet man da auf den letzten?
Ich war sowieso noch länger in Bishkek. Also ich habe mir meinen Flug sowieso erst für danach wieder zurück geholt. Ja, und wir haben uns währenddessen immer wieder untereinander getroffen, sind ein bisschen in der Stadt herumgesessen, mehr in Kaffeehäusern, und haben irre Mengen an Essen gegessen. Weil man muss ja auch diese Kilos, die man da verliert, ja schon langsam wieder irgendwie raufessen. Und ja, und unterhaltet sich danach natürlich auch, und jeder hat halt krasse Sachen erlebt für einen selber. Und dadurch entsteht schon eine Art von Community auch. Also viele, die ich jetzt, mit denen ich jetzt in Kirgisistan war, fahren jetzt auch zum Atlas Mountain Race. Und dann ist natürlich auch die Überlegung, will ich da vielleicht auch hinfahren?
Na, siehst du, vielleicht sehen wir uns da an der Startlinie. Dann bitte warte auf mich im Ziel. Wenn du da angekommen bist. Ich weiß nicht, wie sehr das zu vergleichen ist. Es ist ja sowas wie der kleine Bruder von dem großen Silk Road Mountain Race. Ich glaube aber, wenn ich das jetzt richtig überblickt habe, dass es doch noch ein kleines bisschen andere Anforderungen von der Strecke hat. Also, dass es sogar noch mehr Schieben ist. Also, wenn du darauf noch mal Bock hast, ein bisschen zu schieben, dann würde ich mich sehr freuen, dich am Start zu sehen. Und dann essen wir danach uns die Bäuche in Agadir voll.
Ja, bergaufschieben ist ja was, das akzeptiere ich. Bergabschieben ist für mich mental, das ist so sinnlos irgendwie. Da steige ich aus.
Ich habe schon überlegt, kann man sich nicht irgendwie sowas wie einen Griff unter das Oberrohr bauen, also dass man da ein bisschen Schaumstoff puffert, dass man das irgendwie besser auf der Schulter tragen kann oder so? Also, na, obwohl, das sind ja schon 15 Kilo wahrscheinlich oder sowas, ne?
Ach. Ja, auch das Tragen, mit dem bin ich auch noch nicht wirklich warm geworden. Vielleicht muss ich jetzt mal mehr trainieren. Vielleicht soll ich jetzt diese 100 Höhenmeter da bei mir um die Ecke nicht mehr rauffahren in der Früh, sondern das Fahrrad einfach jeden Tag einmal rauftragen. Dann.
Einmal rauftragen, einmal hochschieben, ja, einmal runterschieben. Damit bist du perfekt vorbereitet. So, Daniela, wir haben unsere Zeit erreicht. Ich danke dir sehr, dass du dir auf dem Sonntag früh noch beim ersten Kaffee dir die Zeit genommen hast, mit mir zu quatschen. Vielleicht sehen wir uns in Marokko am Start. Das würde mich sehr freuen. Ich glaube, von der Landschaft her und von dem, was man in Marokko erleben kann, ist das ein wunderbares Rennen. Und würde perfekt, glaube ich, zu dir passen. Nochmal herzlichen Glückwunsch zum ersten Platz, und es hat richtig Spaß gemacht, mit dir zu schnacken.
Ja, danke dir. Es war auch eine tolle Erfahrung, Kirgisistan. Ich kann es jedem, der sowas machen möchte, nur empfehlen, dieses Land zu erkunden. Wenn nicht auf dem Fahrrad, vielleicht auch als Wanderung.
Es ist ja eine Wanderung mit Fahrrad. So, danke dir, Daniela. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und hab es gut. Hab einen schönen Sonntag.
Danke, wünsche ich dir auch. Liebe Grüße nach Hamburg.
Eine Klaps auf den Sattel Produktion.